Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
Mein Gast heute Vormittag ist die Kabarettistin Nessie Tausendschön. Guten Morgen, ich freue mich, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Wir haben die Sendung aufgezeichnet im Oktober in Köln. Es war auch kurz nach 10 und Sie hatten ein bisschen Bedenken, das sei nicht so ganz Ihre Zeit.
Das stimmt, ich habe morgens halt nicht so viel Humor
wie das später am Tag. Also immer oder können wir da heute eine Ausnahme machen?
Ich nehme alles zusammen, was mir zur Verfügung steht.
Ist das so eine Künstlereigenschaft, dass man irgendwie morgens nicht richtig aus dem Puschen kommt oder war das bei Ihnen schon immer so?
Das war schon immer so, aber es liegt auch daran, dass ich halt bis 2 oder 3 auf bin und arbeite und dann länger schlafe, also.
Sie sind jetzt mit einem neuen Programm unterwegs, unter anderem 30 Jahre Zenit. Andere Programme werden teilweise auch noch gespielt, kommen wir später noch zu. Arbeiten heißt, dass Sie jetzt an diesem aktuellen Programm immer noch rumfeilen oder Ideen haben für ganz andere Dinge?
Nein, ich bin schon am neuen, also an neuen Nummern, neuen Programm zusammenschreiben, stellen, mir Gedanken machen.
Und nachts sprudelt es am besten?
Ja.
Nessie Tausendschön, eine Kombination aus einem Ungeheuernamen. Also ich kenne Nessie jetzt nur von Loch Ness. Und Tausendschön ist, wenn ich meine botanischen Kenntnisse zusammenkratze, glaube ich, eine Pflanze.
Ganz richtig, ne? Ja, ganz richtig. Das ist Bellis Paennis, das mehrjährige Gänseblümchen, also Tausendschön im Volksmund. Und Nessie kommt von meinem Vornamen Annette, das haben sie mir damals aufs Mofa geschrieben, dann hieß ich so und dann...
Ach so, ich dachte, irgendeine tiefere Begründung steckt dahinter und man müsste jetzt vielleicht suchen, wo der Schwerpunkt eher liegt, auf Ungeheuer oder auf Gänseblümchen.
Nein, das war eine Not. Ich hatte einen Pianisten damals, fangen wir mal ganz von vorne an. Einen Pianisten und wir wollten uns die abstürzenden Brieftauben nennen. Diesen Namen gab es aber schon.
Ich wollte gerade sagen,
kam mir natürlich, bekannt vor. Das wusste ich aber nicht. Und dann mussten wir uns schnell umbenennen und dann, der Pianist hieß Peter Hauenstein und dann haben wir uns Nessie Tausendschön und Howie Hauenstein. Ich wollte halt einen Blumennamen, weil ich mal auch eine Gärtnerlehre gemacht habe, nehmen. Und dann, ja, das ist aus der Not. Ich musste ganz schnell einen Namen haben, weil wir schon Auftritte hatten. Und dann haben wir uns Nessie Tausendschön und Howie Hauenstein genannt. Bescheuert. Wir waren jung.
30 Jahre Zenit heißt das Programm, aus dem man unschwer herauslesen kann, dass Sie schon ein paar Jahrzehnte unterwegs sind auf den Kabarettbühnen in dieser Republik und auch im Ausland. Nervt Sie das, immer wieder auf diesen Namen Nessie Tausendschön angesprochen zu werden?
Nein, ich wusste, ab 45 wird es witzig.
Ab 45 Lebensjahre?
Ja, genau. Okay. Da wird es wieder witzig. Damals fand ich das originell, aber ich hatte auch mal, als ich in Hamburg als Schauspielerin gearbeitet habe, versucht, unter meinem richtigen Namen aufzutreten, Annette Maria Marx. Aber man gibt dann praktisch seinen Namen auf, das ist wie eine Marke, man muss sich dann die Zuschauer wieder neu erobern. Und dann habe ich es gelassen, dachte, komm, bleibst du bei Nessie Tausendschön. Das ist jetzt so und wie gesagt, ich hatte das Gefühl, im Alter wird schwitschig.
Sind Sie im privaten Freundeskreis Annette oder Nessie?
Nessie, meistenteils. Nur meine Eltern sagen Annette.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Unterwegs als Kabarettistin schon seit Jahrzehnten ablesbar am Programm 30 Jahre Zenit. Wow, Zenit ist ganz oben. Habe ich es richtig verstanden?
Ja, das ist richtig. Und es ist, glaube ich, auch nur in der Kleinkunst möglich, 30 Jahre Zenit, mehrere Zenite, unzählige Zenite zelebrieren zu können.
Ach so, das ist nicht ein großer, sondern mehrere kleine.
Mehrere große.
Oder so, genau. Der Ball lag auf dem Elfmeterpunkt.
Ja.
Heißt, es gab auch Tiefpunkte.
Natürlich, als ich angefangen habe, war es schon ab und an, dass ich vor 5 Leuten gespielt habe.
Und hat man da trotzdem Bock weiterzumachen? Ist man dann trotzdem in so einer Situation sicher? Mensch, also das läuft?
Also ich erinnere mich noch vage, dass ich gehofft habe, dass es irgendwann mal besser wird. Und ja, nein, muss man ja durch. Und außerdem, was mir damals geholfen hat, ich hatte auch ein Buch gelesen von Hans-Dieter Hüsch, der auch geschrieben hat, dass er in der Schweiz vor 13 Leuten gespielt hat. Und man kann ja nicht die Leute, die gekommen sind, dafür bestrafen, dass der Abend jetzt nicht ausverkauft ist. Und man muss dann für die spielen. Und das kann man mit Freude, wenn man im Moment ist. Und das habe ich, als ich das Buch von dem Hans-Dieter Hüsch gelesen habe, habe ich gedacht, komm, anderen geht's auch so. Musste durch.
Wir haben gerade schon über das nächtliche Arbeiten gesprochen. Da spinnen Sie so Ihre Ideen voran, wenn ich das jetzt so in meinen Worten sagen kann und mir vorstelle, wie das bei Ihnen abläuft. Sie sind ja ein glaube ich, kann man ohne Beleidigung sagen, ein krauses Hirn. Da kommt eine Menge raus.
Was?
Stimmt nicht. Wie läuft das abends ab, das Ideen entwickeln?
Ich bin nicht so organisiert. Mir kommen die besten Ideen nebenbei. Also wenn ich Filme gucke oder lese und dann mache ich mir Notizen. Und mit diesen Notizen arbeite ich dann. Und das ist oft nachts, aber auch beim Zugfahren. Also beim Zug- oder Autofahren. Mhm. Also wenn ich die Bewegung offensichtlich oder die Monotonie des Fahrens oder Gefahrenwerdens, die fördert bei mir die Kreativität. Oder vielleicht auch des Eingesperrtseins.
Ist so ein Impuls beispielsweise für eine neue Nummer, ist das dann schon so weit, dass es dann auch schon weitgehend irgendwie entwickelt ist? Oder steckt dann auch irgendwie harte Arbeit darin, dann so eine Nummer im Programm dann auch zu Ende zu bringen?
Die härteste Arbeit ist die Nummer zu Ende zu bringen. Ideen habe ich wirklich wahnsinnig viele. Aber das zu komprimieren und in eine Form zu bringen, die Kraft hat, die eine Aussage hat, die wohin führt, das ist die harte Arbeit, finde ich.
Für mich. Haben Sie da so eine Art Masche, das zu machen, so eine Nummer zu Ende zu führen, so eine Art Handwerkszeug?
Nein, ich probiere zuerst rum und dann denke ich über diese Themen, die ich überarbeite, nach oder spreche auch mit Freundinnen, mit Kollegen. Und meist finde ich da eine Form, die eine Dramaturgie hat und die wohin führt.
Das heißt, Freunde und Kollegen sind dann auch sozusagen das erste Publikum einer noch unfertigen Nummer und werden damit konfrontiert und die heben oder senken den Daumen?
Zum Beispiel eine meiner besten Freundinnen ist auch Kabarettistin, eine liebe Kollegin und wir haben Zeiten gehabt, wo wir uns die Nummern vorlesen und dann sagt jeder was. Und
Wie viel Prozent landet dann tatsächlich auf der Bühne von solchen Ideen? Bedenkzeit?
Also 40% ungefähr. Das wird schon noch komprimiert und geschmurgelt und geschliffen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Nessie Tausendschön, Kabarettistin und die Söse, darf man es eigentlich noch sagen, steht, glaube ich, bei Wikipedia. Sehen Sie das noch so als gültig?
Ich habe mich so nicht tituliert. Es ist ein altmodischer Ausdruck. Ich mag ihn. Mir ist es egal.
Was ist genau der Unterschied zwischen einer die Söse, einer
die
Sängerin?
Die sagt mehr.
Ja,
als die Sängerin.
Aber weniger als eine Kabarettistin?
Nee, fast genauso viel. Nein, keine Ahnung, Ahnung.
Das klingt fast wie aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts emporgekommen. 30 Jahre Zenit heißt das Programm, so eine Art, ja, Best-of klingt irgendwie blöd, aber ist was dran, ne? Ist ein bisschen Best-of auch drin, ne?
Ja, ist es. Ich habe alte Kracher genommen, also auch Nummern, die ich lange nicht gespielt hatte und dann immer wieder von Veranstaltern und auch Zuschauern und Zuschauerinnen gefragt werde, wann machst du den Engel denn mal? Ich würde den Engel so gerne sehen, der betrunkene Schutzengel. Und dann habe ich ihn wieder reingenommen, obwohl ich dachte, der hat alles gesagt, der Engel, mache ich nie wieder. Jetzt macht es mir wieder Freude nach so einer Pause.
Der wird dann aber auch inhaltlich aktualisiert?
Natürlich, das ist alles aktualisiert und auch die Songs, die ich jetzt ins Programm genommen habe, haben wir umarrangiert. Wir haben zum Beispiel aus einem Chanson haben wir eine Lounge-Version gemacht. Also jetzt nur als Beispiel. Wir haben schon mein Gitarrist und ich, das nicht so zu machen wie immer oder so, wie man es von den CDs kennt.
William McKenzie heißt der Mann, der Gitarrist. Sollte man an dieser Stelle auch mal erwähnen. Wenn man in einem Programm die angesprochene Nummer des Engels aktualisiert auf das Jahr 2018, dann 2019, Tour dauert ja ein bisschen. Welche aktuellen Themen fließen da ein in diese Aktualisierung?
Es werden Personen genannt und angerissen, wirklich nur angerissen, die im politischen und aktuellen Zeitgeschehen vorkommen. Also ja, und das sind die üblichen Kandidaten. Der Engel berichtet über die Kolleginnen und Kollegen, also die Schutzengelkollegen von Horst Seehofer, von Jens Spahn, mit dem wöchentlichen Spahnsinn. Und also so, es wird nur angerissen, aber ich aktualisiere alles.
Wir haben Mitte Oktober jetzt, also wo wir diese Sendung aufzeichnen. Keine Ahnung, ob dann zur Sendung beispielsweise Horst Seehofer noch im Amt ist oder Angela Merkel.
Oder ja, dann muss ich wieder ändern. Richtig.
Haben Sie eine Menge zu tun.
Ja,
ne?
haben ja alle Kabarettisten und Kabarettistinnen im Moment viel zu tun. Das
sind gute Zeiten. Mhm. Besser als irgendwie so eine öde Langeweile.
Ach, ich hätte lieber ruhigere Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen.
Glaube ich Ihnen nicht.
Doch. Ich bin erschüttert von den, wie die Populisten überall in der Welt übernehmen oder versuchen zu übernehmen. Und das ist in höchstem Maße beunruhigend. Und mir, also ich hätte, wer hätte vor in den 80er Jahren oder 90er Jahren oder auch in den Nuller Jahren gedacht, dass es mal so hart kommen würde, dass ein Kaspar über dem großen Teich regiert. Es ist doch unglaublich. Also ich kann mich da wirklich sehr schwer dran gewöhnen.
Haben Sie eine, ja, wie soll ich sagen, kabarettistisch gespeiste Vermutung über die Gründe, warum wir jetzt gerade in diesem Jahrzehnt mit so vielen Idioten wie zum Beispiel Trump umgeben sind?
Also natürlich versuche ich mir die Welt zu erklären. Ich glaube ganz stark, das hängt mit der Globalisierung zusammen und dass da Kräfte ins Spiel kommen, die gebändigt werden müssen. Ich meine, man muss ja erstmal auf diesen unglaublichen Wandel reagieren. Und die Gesetze hinken da immer so hinterher, finde ich. Also die Gesetzgebung, auch die Politik. Man muss mit Visionen in die Zukunft schauen und mit Zuversicht. Und ich glaube, da wurde zu wenig gemacht von unserer Bundeskanzlerin. Beispielsweise.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Am gewählten Namen Tausendschön gleich Gänseblume oder fast gleich Gänseblume kann man auch ein bisschen ablesen, dass sie tatsächlich mal floristisch unterwegs waren. Als
Zierpflanzengärtnerin. Ja, ich habe mal eine Gärtnerlehre gemacht und auch gerne, also nach dem
mit allem drum und dran, mit Abschluss, mit
ja,
allem, was dazu gehört.
Ja, ich habe abgeschlossen. Damals ging das noch, dass man nach anderthalb Jahren, wenn man Abi hatte und der Notendurchschnitt einigermaßen war, dass man nach anderthalb Jahren die Gärtnerlehre abschließen konnte. Das habe ich getan und ich habe dann auch noch 2 Monate, glaube ich, als Gärtnerin gearbeitet, weil ich auf den Studienplatz gewartet habe.
In also, einem Betrieb, wo es richtig hart zur Sache geht? Also
nein,
wo
es war,
auch mal
nein, es war ein kleinen Betrieb, Zierpflanzen im Gärtner, die wir haben uns mit Topfpflanzen und also mit der Kultivierung von
Topfpflanzen. Achso, mit Landschaftsbau hat das da nichts zu tun?
Weniger,
beispielsweise.
Weniger, nein.
Können Sie sich das heute noch vorstellen?
Immer noch grabe ich sehr gerne in der Erde und ich habe meine Tomaten zu Hause, Zucchini und ja, natürlich. Das hat mich ja interessiert, deshalb habe ich die Lehre gemacht. Und ich hatte danach auch mal Biologie angefangen zu studieren. Einfach, ich hätte auch Biologin werden können, denke ich mir manchmal. Aber es ist eben nicht so gekommen.
Stattdessen haben Sie studiert. Theaterwissenschaften ist unter anderem dabei, noch relativ nachvollziehbares Studienfach. Dann lese ich hier Ibero-Romanische Philologie.
Das
hört sich unglaublich
besonderer
an.
Das hört sich nach was ganz
Tolles
an.
Ist was ganz Billiges, oder?
Spanische Literaturgeschichte.
Ja.
Fertig. Und das war das dritte Fach. Also mein Spanisch ist schon, also ich kann schon nicht mehr fließend Spanisch sprechen.
Und deutsche Sprachwissenschaften, das dritte Fach.
Ja.
Das ist das, von dem Sie wahrscheinlich am meisten Honig saugen für das Weitere, was danach passiert ist.
Ja. Auch manche Themen, die ich im Studium beackert habe, finden immer wieder Eingang in die Programme. Jetzt, ich hatte zum Beispiel mein Seminar Gewalt durch Sprache, ganz, ganz aktuell wieder. Da mache ich dann auch Nummern draus.
Zum Beispiel?
Ach, ich hab eine Nummer geschrieben über dass die Sprache geändert werden muss. Dass es nicht mehr heißen muss, der Pirat, sondern der Piratinnerich, dass die weibliche Form die Grundform ist. Also solche Scherze habe ich. Das habe ich aus dem Studium. Ich hatte damals die Bücher gelesen von Senta Trümmel-Plötz, Gewalt durch Sprache, nonverbale Kommunikation und all das. Das finde ich sehr interessant.
Ist ja eigentlich interessant. Sie sind 30 Jahre auf der Bühne und haben ausweislich dieser 30 Jahre dann also vorher studiert. Ist also schon eine Zeit lang her. Aber im Grunde ist ja diese sprachliche Gleichstellung eigentlich jetzt erst so in den letzten Jahren ein Thema gewesen. Waren Sie da Ihrer Zeit quasi weit voraus, ne?
Naja, ich glaube, das war ja schon immer ein Thema, das Feministinnen beackert haben, weil es herrscht ja noch keine Gleichberechtigung. Und solange das noch nicht so ist, werden wir dran arbeiten.
Sie haben den Studienort dann irgendwann gewechselt Richtung Hamburg wegen Ihrer Liebe?
Nein, ich habe einen Zusatzstudiengang gemacht in Hamburg, Kontaktstudiengang Popularmusik.
Ach so, das passt dann auch zu Ihrer Begründung, weil Sie großer Seemannslieder-Fan waren.
Ich mag schon gern Seemannslieder, aber damit kann man sich keine goldene Nase verdienen, glaube ich. Außer vielleicht in Hamburg.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sagen über sich selbst, dass Sie in Ihrer Jugend Heintje besser fanden als die Bay City Rollers, habe ich irgendwo gelesen. Ungewöhnliche Geschichte. Sie sind, darf man sagen, Jahrgang 63, also ein Jahrgang, in dem Menschen, vor allem weiblichen Geschlechts, in ihrer Jugend eigentlich durchweg auf die Bay City Rollers standen und eher nicht auf Heintje. Warum ist das bei Ihnen anders gelaufen?
Ich weiß nicht, wo all diese Informationen herkommen, aber
Sie können sie also hier dementieren.
Doch, ich finde Heintje immer noch besser als die Bay City Rollers. Das war halt so Schmusrock und der Junge hatte wenigstens eine schöne Stimme. Und ich weiß noch, man wird ja geprägt in der Jugend und ich habe Heintje-Filme gesehen und fand diesen kleinen Jungen halt niedlich.
Ja, ist auch einfach erklärt. Warum nicht, ne? Finde ich auch.
Das muss es geben.
Sie haben eine ganz besondere Frisur. Ist das so eine Art Markenzeichen? Also diese hochgesteckten Haare, die auch öfter mal, ich glaube früher mal so einen Doppelzopf bildeten. Den haben Sie jetzt heute
Hörnchen.
Nicht.
Hörnchen. Ja. Na, das fand ich schön. Das hat mir gut gefallen. Aber das habe ich jetzt aufgehört. Ich mache mir jetzt eine normale Hochfrisur, weil man muss sich die Frisuren dem Alter gemäß zulegen. Also jetzt im Moment finde ich das albern. Ich wollte keine Hörnchen im Moment tragen.
Also das ist jetzt eine geschmackliche, private Präferenz,
ja.
und kein Markenzeichen auf der Bühne.
Nein.
Nein. Machen Sie noch am Rhein Gesangsübungen?
Ja, also immer, wenn ich mich alleine wähne,
Sie leben zumindest teilweise in Köln. Kann man da am Rhein allein genug sein, um da Gesangsübungen zu machen, dass nur die Möwen zuhören?
Ja, es gibt ja weite Strände am Rhein, wo man bestenfalls Hundebesitzer sieht. Da kann man gut gehen und Fahrrad fahren und vor sich hin, also Übungen machen.
Aber auch der Hundebesitzer und der Hund wundert sich möglicherweise dann über das, was er da zu hören bekommt.
Ob es der Hund hört, wäre mir egal, aber Hundebesitzer, da sehe ich schon zu, dass ich keinen störe. Weil das ist ja nicht schön, Gesangsübungen.
Warum nicht?
Weil die so klingen, als wenn einer nicht singen könnte. Und das sind ja nur Übungen, es ist ja nur Mi.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit Nessie Tausendschön, die bald auch bei uns unterwegs ist, 15. bis 17. November in Mainz im Unterhaus und am 16. Dezember dann in Altenkirchen im Westerwald. Dann mit einem Weihnachtsprogramm, das da heißt Weihnachtsfrustschutz. Das klingt segensreich.
Das ist segensreich. Die Leute haben viel Spaß, habe ich das Gefühl. Wir zersingen Weihnachtslieder und zersägen Weihnachtsgeschichten. Also
das ist ein Alle-Jahre-Wieder-Programm.
Ja.
Kurz vor Weihnachten. Wo liegt der Weihnachtsfrust, vor dem man geschützt werden muss?
Ach, in den ewig wiederkehrenden Ritualen. Man ist mit der Familie zusammengepfercht. Es entstehen Streitereien und Weihnachten ist so zum Event geworden. Das geht ja schon, was weiß ich, Ende September los, dass die Weihnachtsdevotionalien irgendwelche Christbaumschmuckgeschichten in den Läden liegen. Und dagegen muss man sich wehren, da muss man aufbegehren. Und das kann man durch das Zersingen von Weihnachtsliedgut sehr gut machen.
Haben Sie ein Beispiel dafür?
An einer Stelle singe ich ein Weihnachtslied an und schlage dem Publikum beispielsweise vor, dass sie das hören können in der Version, die sie gerade, also was weiß ich, als Oper oder Operette oder Rap oder Hip-Hop, Reggae. Und dann rufen die Zuschauer was und wir versuchen das dann, wir versuchen den Zuschauern zu Willen zu sein.
Aha, ist also so eine Art weihnachtliche Stand-Up-Comedy ist da teilweise auch mit drin.
Ja, Weihnachts, ja.
Welches Weihnachtslied ist da so für Sie ein bevorzugter Ausgangspunkt für so eine mutwillige Veränderung?
Da haben wir jetzt die letzten Jahre Jingle Bells genommen, weil das eine einfache Struktur hat und da kann man viel mitmachen. Mhm. Ich kann das dann auch spontan übersetzen in Sprachen oder was uns einfällt oder in Tanz. Einmal hat einer gerufen, macht's als Stummfilm. Haben wir auch gemacht.
Wie klingt das ungefähr?
Was, ein Stummfilm? Mhm.
Also gar nicht. Oder ist das nur Pantomime dann?
Ja, okay. Das ist fürs Radio unerquicklich.
Das stimmt. Und ich meine, Sie könnten es machen, ich könnte es wie ein Fußballreporter beschreiben oder so.
Ja.
Ja, bitte.
Ich agiere und bitte dann vielleicht noch den Techniker, ob er ein bisschen so stroboskopartiges, also Lichtflackern machen kann. Und dann gestikuliere ich und versuche den Inhalt des Liedes pantomimisch darzustellen. Wenn ich das so sagen muss, es kommt mir alles ziemlich albern vor. Und das ist es auch. Mhm.
Und das ist gut so, könnte man sagen. Wenn man diese nächsten rheinland-pfälzischen Auftrittsorte vergleicht, Mainz und Altenkirchen, sind wir einmal in einer großen Stadt und einmal eher ländlich unterwegs. Wo ist Ihr Lieblingspublikum? Eher in der Stadt oder eher auf dem Land?
In der Stadt, würde ich sagen. Obwohl, das hat ja beides seinen Reiz. Aber ich kehre ja auch gerne zurück in die Bühnen, die ich schon seit 30 Jahren bespiele. Also da gehört Mainz auch dazu. Also das Unterhaus in Mainz, das ist ja so ein bisschen wie Homecoming. Ein bisschen Heimat ist das schon. Wir reisen ja sehr viel durch die Gegend. Und wenn man dann jährlich oder alle 2 Jahre an die Bühnen zurückkommt, man hat Freunde bei den Bühnen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
30 Jahre Zenit ist so ein Best-of-Programm, mit dem Sie unterwegs sind. Gleichzeitig aber auch mit einem neuen Programm, noch relativ neuen Programm namens Knietief im Paradies. Und ich glaube, das ist nicht das Einzige. Ich glaube, da ist noch ein Programm, mit dem Sie auch unterwegs sind. Fällt mir jetzt gerade der Titel nicht ein.
Die wunderbare Welt der Amnesie. Es wäre mir fast auch nicht eingefallen, weil genau davon handelt das Programm.
Genau. Ist eigentlich ungewöhnlich, mit mehreren Programmen gleichzeitig unterwegs zu sein. Wie kommt das?
Das mache ich erstens, damit mir nicht langweilig wird. Mhm. Also ich hätte keine Lust, jetzt 2, 3 Jahre nur ein Programm zu spielen. Und manchmal ist es auch einfach taktisch gut, dass man noch die alten Programme, die kann man ja auch aktualisieren, spielen kann. Wenn ich zum Beispiel schon in Mainz mit der wunderbaren Welt der Amnesie war, dann muss ich ja was Neues nachschieben und dann kann man immer so ein bisschen lavieren.
Ich habe mich ein bisschen durch Ihre Auftritte gesurft, mittels YouTube gibt es da eine Menge zu sehen. Und stelle fest, dass dieses Amnesie-Thema eigentlich auch überhaupt nicht totzukriegen ist, weil sich ja dieser Gedächtnisverlust, den Sie da auf alle möglichen Arten und Weisen beschreiben, lässt sich ja gar nicht heilen in der Öffentlichkeit, beispielsweise bei Politikern. Das ist eigentlich ein reiches Themenfeld, ne?
Das ist ein reiches Themenfeld. Das Verdrängen und Vergessen sowieso. Es ist ja.
Wer vergisst und verdrängt aktuell am meisten?
Ich glaube, wir Menschen, wir müssen ja verdrängen, sonst würden wir alle kirre werden. Aber man muss bewusst damit umgehen und versuchen, nicht zu verdrängen, aber es ist ein Vorteil bei der Arterhaltung. Wie gesagt, sonst würden wir alle verrückt werden, wenn man die ganzen Nachrichten, die uns so umschwallen, diese unglaubliche Beschleunigkeit so aufnehmen würden.
Ist dieser Ist-Zustand für Sie so ein resignativer Ist-Zustand, den wir einfach zur Kenntnis nehmen müssen? Oder haben Sie da auch ein bisschen Hoffnung, dass sich das ändert?
Ich hoffe, ich mahne mich immer zur Zuversicht und nein, ich glaube, der Weg ist das Ziel. Das wird schon alles wieder richtig, das wird alles besser werden.
Mhm. Mit neuem Personal?
Ja.
Denken Sie da an jemand Bestimmtes?
Nein.
Kabarettistin Nessie Tausendschön und ganz wichtig, wir haben das Gespräch vor 2, 3 Wochen aufgezeichnet, ohne Vorahnung, was in der vergangenen Woche politisch in Berlin passieren würde.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wie viel Prozent Ihres Programms, was dann tatsächlich auf der Bühne zu sehen ist, ist eigentlich langfristig geplant? Und wie viel fügen Sie da mit Improvisation noch, mit Interaktion mit dem Publikum hinzu?
Also ich vermute mal zwischen 70% und 80% ist fest, aber ich improvisiere ja auch gerne und wenn ich gut drauf bin, improvisiere ich sehr viel und das macht ja auch Spaß, wenn man so einen Höhenflug hat. Hängt aber immer ab von der biologischen Kurve, von der Tagesform Und ja, die 20-30% sind improvisiert und dazugefügt. Also was so entsteht im Moment, kommen lassen.
Und wenn Sie von einer hohen biologischen Kurve sprechen, impliziert das ja, dass es auch Tiefen gibt. Wie fühlt sich das an, so eine Kunst wie Sie zu machen, aber dann möglicherweise an einem Abend auf die Bühne gehen zu müssen, wo es einem schlecht geht?
Dann muss ich mich wirklich auf die Grundfesten des Programms berufen und füge meist nichts dazu, weil ich dann gar nicht die Möglichkeit habe. Ich denke immer, ich bin so richtig schlecht, wenn ich so einen Abend habe. Aber ich habe das Gefühl, das merkt keiner außer mir. Mhm. Noch nicht mal der Gitarrist merkt's.
Könnte man sie nachts um 3 wecken und sie hätten diese Grundfeste des Programms auswendig abrufbar jederzeit drauf?
Ja, ich glaube schon. Also wenn ich ein Programm länger nicht gemacht habe, so ein paar Wochen oder Monate, dann muss ich es einmal vorher durchmurmeln.
Wie kann man sich überhaupt so ein 2-stündiges Programm irgendwie merken?
Das weiß ich auch nicht. Das fällt mir immer am allerschwersten, dieses ganze Zeug, was ich irgendwann mal geschrieben habe, auswendig zu lernen.
Der Begriff Wutbürgerin, das müssen wir zum Schluss noch klären. Der ist im Grunde bei Ihnen weitgehend positiv besetzt, ne?
Ja, es ist das, wütend zu sein und etwas herauszulassen, das funktioniert so wie Holzhacken. Man kann Aggressionen ablassen. Mhm. Also ganz simpel.
Ich habe Auftritte von Ihnen im Fernsehen gesehen, da brüllen Sie das Publikum 5 Minuten an. Aber so richtig, mein lieber Schwan. Ich meine, klar, es ist Satire, es ist Kabarett, die Leute lachen und klatschen, aber geht einem schon gänsehautmäßig unter die Haut. Ist es schwierig, da so einen Grat zu finden, bis zu dem man gehen kann und wo dann möglicherweise eine Grenze überschritten werden könnte?
Also an guten Tagen habe ich da ein feines Gespür dafür, wie weit ich gehen kann. Das ist wirklich ein schmaler Grat, auf dem ich mich da bewege. Ich will die Leute ja nicht zukeifen. Nichts ist schrecklicher, wenn man nicht merkt, dass es einfach zu viel ist. Deshalb, also 5 Minuten hintereinander schreien, ich glaube, das mache ich nicht. Ich habe schon dramaturgische Höhen und Tiefen drin, sodass das erträglich wird. Sag mal,
gefühlt
wird.
5 Minuten vielleicht.
Okay. Nein, und oft gefällt es den Leuten.
Ja, das stimmt.
Mal angeschrien zu werden. Ja. Was denken Sie sich eigentlich? Was ist das hier? Ein schlechtes Interview. Mann, so.
Schöne
so läuft
Bilanz.
Das. Was heißt wir? Ein scheiß Interview.
Das ist das Schlusswort. Fast knietief im Paradies ist eins Ihrer Programme. Sehr aussagefähiger Titel. Paradies ist irgendwie auch nicht so das ganz Tolle.
Doch, das Paradies ist das Schöne. Das ist die Sehnsuchtsvorstellung der Menschen. Und die Assoziation, die bei dem Titel kommt, ist natürlich knietief in der Scheiße. Mhm. Das ist so, wie die Weltenlage im Moment zu sein scheint.
Habe ich deshalb nochmal angesprochen, weil zum Schluss von Leute ist ein bisschen Geschenkezeit. Und ein bisschen passend dazu, damit das Knietief im Paradies gut klappt, ein bisschen Gehwohl extra, um zumindest mal die Bereiche unterhalb des Knies ordentlich pflegen zu können, damit Sie weiter Knietief im Paradies warten können.
Dankeschön. Universalfußpflege. Danke. Das Bitte. Kann ich gut gebrauchen.
Ich hoffe sehr. Nessie, tausend schönen Gast in Leute in SWR1 Rheinland-Pfalz. Dann live wieder zu sehen, 15. bis 17. November in Mainz und 16. Dezember in Altenkirchen im Westerwald. Ich danke sehr für den Besuch. Hat Spaß gemacht.
Dankeschön. Dank. Mir auch. Und danke für das sehr, 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 sehr schöne Interview.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.